herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin, Herr Martinsen.
Ja, was ist passiert diese Woche? Eigentlich nicht viel, muss ich ganz ehrlich sagen. Eigentlich alles wie immer. Nichts Besonderes, keine besonderen Vorkommnisse, jedenfalls nicht hier in Flensburg.
Meine Verbindung ist wieder ganz nett zu mir.
Ah, okay.
Jetzt sind wir zurück. Ja, das sind auch so ziemlich meine einzigen Nachrichten gerade, dass meine Internetverbindung schon die ganze Woche spinnt und die Telekom kann mich mal gerne haben hier. Ist das jetzt Anti-Product Placement eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Man sagt ja immer, schlechte Nachrichten sind besser als gar keine oder so ähnlich. Weiß es auch nicht, keine Ahnung. Schwierig. Das Doofe ist, dass unsere HörerInnen das gar nicht mitkriegen, weil du dich ja selber zu Hause aufnimmst und wir das dann ja nehmen. Und das heißt, du erzählst jetzt von der schlechten Internetverbindung und die ist ganz großartig. Also die ist ja quasi nicht vorhanden.
Das stimmt, ja. Das ist der Segen daran, dass wir das so aufnehmen, wie wir das tun. Dann klingt das hinterher vernünftig.
Genau, also ihr kriegt davon gar nichts mit. Das ist nur wir, die den Stress haben hier. Das ist alles ziemlich anstrengend, sich gegenseitig nicht immer so zu hören, wie man es gerne hätte.
Ja, das ist sehr schwer, ja. Wenn man sich nicht, oh Gott, also mal zwischendurch abbricht oder so.
Ja.
Ach ja.
Ja, vielleicht sollten wir, bevor das endgültig zusammenbricht, auch lieber schnell in die Sendung gehen.
Ja, das sollten wir. Ich habe auch sonst nichts zu beklagen, außer dass man grundsätzlich zu wenig Vanillepudding hat, aber ansonsten ist die Welt halt voller Corona und das war's an Neuigkeiten.
Ja, dann beschäftigen wir uns doch lieber mit den musikalischen Neuigkeiten, mit drei Alben und so.
So machen wir das. Los geht's. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, dem Podcast mit wöchentlichem Wohlsein, der den Ohren gut schmeckt. Wir sind in der nächsten Woche, wir haben wieder drei Alben für euch dabei, wie sich das gehört. Zunächst wird es funkig mit Kurt Elling und Superblue. Dann haben wir sehr, sehr, sehr britischen Post-Punk mit Yard Act und The Overload. Und schließlich haben wir noch, man höre und staune, Elektropop dabei mit Years and Years und Nightcore. Alle, die uns nicht über UKW hören, können uns anschließend wieder begleiten bei der Verkostung eines Weins, und zwar eines Amerikaners diesmal, eines McManus Pinot Grigio. Ich sag schon wieder Grigio, ne? Pinot Grigio 2018. Irgendwann lernt auch Frau Eichler noch, wie man Wein ausspricht. Damit übergebe ich mal direkt an meinen liebreizenden Kollegen.
Ja, vielen lieben Dank. Wir beginnen heute mit dem Album Superblue von Kurt Elling. Der wurde in Chicago geboren, ist dort aufgewachsen, interessierte sich früh für Musik und schuld an dem Ganzen war wohl sein Vater, der Kapellmeister einer lutherischen Kirche war. Er sang also früh als Kind schon in Chören und spielte diverse Instrumente und dann war er an der Gustavus Adolphus College in Minnesota und dort begegnete er dann dem Jazz. Elling begann in Chicago aufzutreten, Scat zu singen und seine Texte zu improvisieren. Er nahm Anfang der 90er Jahre dann ein Demo auf und unterschrieb einen Plattenvertrag beim Label Blue Note. Und das ist ja nun nicht irgendein Label, sondern das Jazz-Label schlechthin. Er wurde für 14 Grammys nominiert und gewann derer zwei. Eine für das beste Vocal-Jazz-Album für Dedicated for You und einen weiteren für Secrets Are the Best Stories. Mittlerweile hat er die Plattenfirma gewechselt, er ist nunmehr bei Edition Records gelandet und auch sonst hat sich einiges geändert. Zu hören sind auf diesem Album vier Musiker aus zwei Generationen, während Elling und Hunter, das sind die beiden alten Hasen im Team, unterwegs sind, gibt es nur noch Harrison und Fonville und die beiden gehören zu einer Soul-Jazz-Hip-Hop-Rap-Band namens Butcher Brown. Superblue ist also mal wieder eigentlich ein Beweis dafür, dass sich der Jazz nicht verschließt, sondern dass er sehr offen für andere Musikgenres ist, sollte man zumindest meinen. Frau Eichler.
Zunächst mal, weil ich mir das selten verkneifen kann, wenn jemand ein cooles Cover produziert. Ich fand das Cover ziemlich cool. Das ist definitiv Superblue. Und hat irgendwie eine sehr moderne Fassung von Retro. an sich, mit diesem Schriftzug, den man erst auf den zweiten
Blick erkennt. Ja, erinnert so ein bisschen an irgendwie hieß die denn noch? Irgendwas mit Blue, auch von Dings hieß der denn noch? Der Gitarrist. heute ist echt schlimm.
Oh Mann. Wortfindungsstörungen sind immer das Beste, was man im Radio haben kann.
Absolut. Das hilft richtig.
Nachschluck auf.
Tja, machst du nichts.
Das wird dir bestimmt gleich mittendrin einfallen.
Natürlich.
Kommen wir aber mal zum Inhalt. Erstmal ist es unheimlich coole Musik. Das ist nichts zum Stillsitzen. Das ist einfach eine sehr, sehr, sehr coole Kombination aus Hip-Hop-Beats, aus Funk, Jazz, ein bisschen R&B. Es klingt gleichzeitig, finde ich, sehr oldschoolig und super modern. Das stammt sicherlich auch aus der Kombination an Menschen und Musikern, die daran beteiligt waren. Es ist unheimlich detailverliebt produziert. Wir hören inhaltlich ja häufig romantische Songtexte, die sehr bildlich und detailreich sind, mit viel Humor und Persönlichkeit an vielen Stellen. Die Stimme von Kurt Elling ist natürlich klasse, soulig bis in den letzten Ton, sehr kontrolliert und der Bass, ha, herrlich. Ich war im Basshimmel, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vor allem aber ist das Ganze auch einfach sehr vielseitig. Die einzelnen Songs haben ihre eigene Persönlichkeit und dürfen die auch haben. Und insgesamt ist es einfach unheimlich kreativ, ein Album von Leuten, die wirklich wissen, was sie tun, die zum Musikersein geboren sein müssen, weil das, also Wahnsinn, diese Fähigkeiten machen sehr viel Spaß zu hören.
Das Album heißt Midnight Blue und der Gitarrist heißt Kelly Burrell.
Aha.
So, ja, das nennt man wohl Neo-Soul, ne, was man hier so hört. Mm-hmm. Also ganz in der Tradition von Marvin Gaye und Co. so ein bisschen. Das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Und es bleibt dann auch über das Album so hübsche funky Gitarre, muss man sagen. Toller Bass, hast du schon gesagt. Tolle Schlagzeugarbeit, wirklich gut gesungen. Insgesamt ist das alles unfassbar gut gespielt und gesungen. Aber es fügt dem Ganzen halt auch nichts Neues hinzu. Da war ich dann so ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Außer, dass die Rhythmen hier und da so ein bisschen moderner sind, handwerklich also wirklich auf hohem Niveau, gar keine Frage. Aber mir ist das echt für das Jahr 2022 ein bisschen zu abgeschmackt, muss ich ehrlich sagen. Vor 30 Jahren wäre das noch ganz hübsch gewesen, aber im Jahr 2022, muss ehrlich sagen, mich dann doch relativ schnell gelangweilt. So, ich finde, das haben Leute wie Stevie Wonder oder Marvin Gaye in den 70ern schon mit mehr Werfre hinbekommen. Das ist ein okayes Album, don't get me wrong. Das ist wirklich nicht so schlecht, aber mehr eben auch nicht. Und hier sind ja dann auch nun zwei Generationen zu hören. Aber was dabei rumkommt, ist dann doch nur wieder das, was man seit Jahrzehnten kennt. Und das reicht mir irgendwie nicht ganz. Produziert ist das Ganze auch ganz gefällig. Insgesamt ist das alles okay. Ich bin aber der Meinung, dass man nicht unbedingt so viel verpasst, wenn man das Album auslässt. Und dass diese beiden jungen Menschen bei einer tollen, jungen Soul-Jazz-Hip-Hop-Rap-Band namens Butcher Brown spielen, bleibt mir auf diesem Album leider auch völlig verborgen, muss ich ehrlich sagen. Das höre ich gar nicht. Insofern ist das für mich super produziert, auf allerhöchstem Niveau gespielt und gesungen. Also der hat ja auch eine tolle Stimme, gar keine Frage. Also Kurt Elling kann ja wirklich hervorragend singen. Aber insgesamt ist das für mich jetzt nichts, was mich so wahnsinnig beeindruckt hat, so, sondern eher ein Album, wo ich sage, ja, das kann man so machen. Mehr aber auch nicht.
Na gut. Ich fand gerade die Beats und das Schlagzeug, das war und so einige Sounds auf dem Album, die klangen für mich dann doch moderner.
Ja klar, Neo-Soul halt.
Beschrieben hast. Ja, Neo-Soul, genau. Vielleicht höre ich auch einfach nicht genug aus dem Genre, um das einzuordnen.
Ja, wo ist denn da der Hip-Hop, wo ist denn da Rap, wo ist denn das alles? Was ist denn, wo sind denn da die jungen Menschen gewesen? Was haben die dem denn zugefügt?
Na, ist vielleicht wirklich zu sehr in den Hintergrund getreten, dass es dem Ganzen genug frischen Wind gegeben hätte.
Ich fand es tatsächlich sehr schnell sehr langweilig. So. Aber okay.
Schade.
Es ist das Jahr 2022 und dieses Album ist im Jahre 2022 erschienen. Und deswegen dürfen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Für mich läuft es unheimlich schnell. Ich war kurz davor, ihm ein Rennen zu geben, aber dafür war es dann, fehlte ihm der letzte Funke. Aber es ist für mich ein richtig, richtig gutes Album, was ich sicherlich nochmal hören werde.
Ach guck, interessant. Also es kommt bei mir auch und läuft, es bekommt von mir auch und läuft, aber ein langsames läuft und ich bin mir sicher, dass ich dieses Album in diesem Jahr nicht mehr hören werde und nicht nur in diesem Jahr. Ich glaube nicht, dass ich dieses Album jemals wieder hören werde. Interessant. Spannend. Also, wir haben gehört Super Blue von Kurt Elling und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Läuft von mir.
Wir sollten bald mal eine vierte Kategorie einführen, damit wir unsere Läufts voneinander unterscheiden können.
Tja, was kann man denn da machen? Geht?
Ja, geht. Genau. Geht passt ja auch doppelt, ne? Ja, geht so. Ne?
Ja, stimmt, ja.
Gut, fahren wir mal von den USA nach Großbritannien und zwar nach Leeds. Und da hören wir Yard Act. Das ist eine britische No-Wave-Postpunk-Band aus Leeds. Das hört man auch sofort am wunderbaren Akzent. Sie besteht aus James Smith, der singt und textet, aus Ryan Needham am Bass und Sam Shipstone an der Gitarre. Jay Russell spielt das Schlagzeug. Wenn die Namen jetzt niemandem was sagen, kein Problem, denn diese Band gibt es noch nicht sehr lange. Sie hatten bis vor kurzem auch nur eine EP aus den bisher 4 veröffentlichten Singles auf dem Markt und haben jetzt im Januar 2022, also wirklich ganz frisch zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Sendung, ihr Debütalbum The Overload veröffentlicht. Die Band scheint sich irgendwann im ersten Lockdown der Covid-Pandemie zusammengefunden zu haben. Oder zumindest haben sie da ihre ersten Singles veröffentlicht und sind dann ziemlich schnell durch die Reihen gestiegen. Wundersamerweise, trotz fehlender Konzerte und so weiter. Und nun haben wir The Overload. Ganz ofenfrisch. Danke für diese Formulierung übrigens. Ein ofenfrisches Overload. Und wir hören erstmal, was Herr Martinsen zu sagen hat.
Ja, ach Gott, diese wütenden nordenglischen Menschen immer, ne? Das ist ja auch wirklich unglaublich, was da immer alles herkommt. Ja, erinnert teilweise ein bisschen an The Fall und dann auch wieder an Talking Heads, die so, was die da so machen und so schimpfen und Mark E. Smithen und David Byrne, sie sich so durch dieses Album. Dennoch ist auch hier mal wieder was Neues zu finden, wie so oft bei diesen Bands aus dem Norden Englands. Da kommen ja so viele her, da kommen ja auch The Smiths her, da kommt Robert Smith am Ende des Tages ja auch her und so viele andere auch. Elbow kommt da ja auch wieder her. Es ist ja nun das Debütalbum dieser Band und dafür klingt das schon ziemlich erwachsen, finde ich. Und es klingt so, als wüsste die Band genau, wo sie musikalisch hin will bzw. hin wollte. Und wenn man sich dann noch die Videos dieser Band anguckt, dann weiß man wieder, was man an diesem Land, wo so viel unfassbar viele tolle Bands herkommen, was man an diesem Land hat. James Smith tritt grundsätzlich in Jackets oder Trenchcoats auf. Da passen dann wieder alle die guten Klischees, die man über dieses England hat. So, es ist fantastisch, weil die Musik passt natürlich überhaupt nicht dazu. Aber es ist großartig. Fantastisch. Und es werden viele Themen verhandelt von Fake News über Geld und was es mit uns macht und nicht macht und bis hin zu täglichen, allzu alltäglichen Dingen. Das ist alles ziemlich großartig und immer mit dieser Prise Verachtung, Sarkasmus und Angewidertheit, die diese englischen Menschen so pflegen. Das ist so großartig, ich liebe das. Dieser nordenglische Akzent, das macht alles schon alleine großartig, da bin ich ja alleine schon hingerissen. Der Sprachgesang ist fantastisch und mischt sich dann mit diesem sehr hübschen Bass der Gitarre und dem Schlagzeug. Sie erfinden das Rad musikalisch ja nun wirklich auch nicht neu, aber sie haben halt was zu sagen. Und sie machen das auf eine andere Art, wie zum Beispiel die Idols, die ja eher so testosteronisch unterwegs sind. Dieses ist eher verspielt, hat teilweise ein bisschen was Avantgardistisches. Es ist so kontrollierter Gitarrenlärm mit sehr intelligenten Texten. Höre ich sehr gern. Ich mag wütende englische Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen, so à la Mark E. Smith und so Leute, zumindest wenn sie das musikalisch äußern. Und diese Distanz, die englische Menschen immer zu sich selber haben, die ich auch so gerne bei so vielen deutschen Bands hätte, die ist halt auch großartig. Also ich bin begeistert.
Sehr gut, sehr gut. Mir kamen zuerst mal die Arctic Monkeys in den Sinn, ehrlich gesagt. Vielleicht sogar noch ein bisschen Pip Blom, das war mir in Erinnerung von unserem letzten Albenjahr.
Das war vorletztes Jahr.
Vorletztes Jahr, oh Gott. Ach, 10 Jahre wird es sein. Es verschwimmt. Nein, dieses Album The Overload ist auch unheimlich cool. Sie machen so einen Sprechgesang, Post-Punk, unheimlich britisch, du hast es schon gesagt. Und sie haben, finde ich, so eine ganz dicke Prise von irgendwas da reingesprenkelt, das so richtig schöne Brit-Pop-Atmosphäre auch schafft. Es ist natürlich kein Pop, aber also man kann eigentlich nicht britischer klingen.
Das ist so, oder?
Das ist wahnsinnig. Es ist toll. Es ist richtig toll, ohne halt auch total klischeeig zu werden. Sie können diese Selbstgeißelung können sie auch einfach sehr gut. Mir fiel auf, dass sie, oder ich fand, meine Einschätzung war, dass sie durchaus noch ein bisschen unfertig klingen oder zumindest auf dem Weg irgendwo hin sind, wie das für so eine frische Band jetzt auch nicht unüblich sein würde. Es könnte aber natürlich auch durchaus ein Kunstgriff gewesen sein, so ein bisschen, es passt auch einfach zur Musikrichtung, dass es so ein bisschen nachlässig manchmal hingerotzt klingt. Tut es dann am Ende nicht wirklich, weil es ja von vorne bis hinten durchproduziert ist. Es würde einfach gut passen. Er hat auch manchmal so ein paar sehr holprige Reime in den Texten. Aber bei den meisten habe ich mich gleichzeitig gefragt, ob das vielleicht irgendeine Art Meta-Witz oder Anspielung sein könnte. Denn irgendwie klingt es dann auch danach, wenn man so bewusst plötzlich Worte in der Mitte teilt, um den Reim hinzubekommen oder so. Das war schon... Kann auch durchaus einfach Kreativität gewesen sein.
Das gibt es im Deutschen auch, machen Tokotronik auch öfter.
Ja, ja. Und dadurch, dass sie halt auch so viel Humor damit reinbringen oder zumindest Zynismus, würde das durchaus passen. Und sie zeichnen hier in einer nach Brexit, einer Post-Brexit-Welt eine Menge Porträts von verschiedenen, sehr wenig liebenswerten Menschen, die man anscheinend im Moment in Großbritannien so antrifft und teilweise auch in der ganzen Welt. Also ich glaube, den Mittelschicht-Food-Hipster gibt es in sehr vielen Ländern zu finden. Ebenso wie den unmoralischen Business-Typen. Auch hier, aber auf ganz andere Weise als bei Kurt Elling, ist mir der Bass sehr positiv aufgefallen. Mhm. Weil er manchmal bei manchen Songs wirklich elementar war. Mhm. Und insgesamt habe ich mich einfach gefreut, dass mal wieder so ein dieser Britpop-Spirit und dann noch in Post-Punk verpackt irgendwo so richtig gut funktioniert. Hatte unheimlich viel Spaß an diesem Album.
Ja, hat der Paul Weller schon gut hingekriegt mit dem Britpop, ne?
hat er. Danke für diese Erfindung.
Ja, hat er schon nicht schlecht gemacht. Nee, um nochmal auf Tokotronic zurückzukommen, da schließt sich der Kreis nämlich wieder, weil die ja auch große The Fall-Fans, a.k.a. Mark E. Smith-Fans sind, ne? Mhm. Genau, dann schließt sich das alles wieder. Deswegen haben sie es wahrscheinlich auch gemacht, dieses Trennen der Wörter und so. Da sind wir genau beim Thema.
Dann bleibt uns nur noch die Bewertung dieses wunderbaren Albums.
Ja, das rennt.
Ganz so schwer. Sehr schön. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Wir haben also gehört, The Overload von Yard Act, eine ganz frische Band. Und es gab schon direkt ein Rent von Herrn Martinsen und ein Rent von mir.
Und wir kommen zum dritten Album dieser Sendung und das ist von Years and Years und heißt Nightcall. Ursprünglich mal als Band gegründet im Jahre 2010, ist Years and Years mittlerweile allerdings das Soloprojekt des britischen Sängers Ollie Alexander. Die Musik dieser jetzt nicht mehr Band mixt Electropop, R&B und House-Elemente der 90er Jahre. Das Debüt-Studioalbum Communion wurde 2015 veröffentlicht, fand sich auf Platz 1 der britischen Charts wieder, ging also relativ schnell. Die kommerziell erfolgreichste Single King wurde vom gleichen Album dann 2015 veröffentlicht und erreichte Platz 1 der britischen Single-Charts. Also man war von Anfang an sehr erfolgreich und nicht nur das, sie erreichte auch Top-10-Platzierungen in fast ganz Europa. Das Album Nightcall wurde im Januar 2022 veröffentlicht, also zum Zeitpunkt dieser Sendung in diesem Jahr. Es ist das dritte Studioalbum des britischen Musikers und das erste Album von Years and Years, was Ollie Alexander als Soloprojekt veröffentlicht hat. Frau Eichler.
Die Vorbereitung für diese Sendung weiß mich immer wieder zu überraschen. Ich habe zunächst, also wenn ich etwas zuletzt erwartet hätte, ich glaube, ich hätte irgendwie thailändische Mönchsgesänge früher erwartet als diesen discofähigen, extrem modernen Elektropop. Insofern hat mich das erstmal direkt getroffen, im neutralen Sinne, nicht im negativen. Und es geht auf diesem Album, tja, hauptsächlich um diese typischen Disco-Tanz-Song-Themen. Man geht tanzen, man guckt sich in Leute, man schwärmt mehr oder hier auch öfter mal weniger unschuldig von ihnen und dann bleibt es entweder dabei oder man fantasiert sich einen One-Night-Stand her und erinnert sich am Morgen danach. Und sorgt natürlich musikalisch dafür, dass alle anderen zu diesen Songs dann auch die Nacht im Club durchtanzen und sich verlieben. Das bleibt allerdings meiner Meinung nach alles ein bisschen flach. Also verständlich ist natürlich nach 2 Jahren Pandemie diese Sehnsucht nach Clubnächten, nach Berührung, nach menschlicher Verbindung. Klar, das hat ja auch schon Kylie Minogue ganz hervorragend gemacht, Disco zurückzuholen in unsere Wohnzimmer.
Nee, das war Daft Punk.
Ja, die auch. musikalisch hat das auch durchaus ein paar nette Beats. Ich fand die Produktion eigentlich ziemlich gut. Aber musikalisch jetzt auch nichts Neues oder Originelles. Und selbst innerhalb des guten alten Elektropop ist es nicht unbedingt gut, fand ich, so gut oder schlecht ich das einschätzen kann, weil das jetzt nicht unbedingt mein erstes Genre ist. Aber was es sicherlich ist, ist ein toller Playlist-Puffer für die nächste Party nach dem Lockdown, weil tanzbar ist es völlig fraglos.
Das ist wohl so. Ja. Herzlich willkommen beim ESC, dachte ich erst. Naja, gut, okay, ganz so schlimm ist es nicht. Also, aber diese Musik könnte schon dort zu hören sein, finde ich. Also Dancefloor Galore, ne, sag ich mal. Und genau darum geht es auf diesem Album auch. Erinnert so ein bisschen an Kylie Minogue, hast du ja auch schon erwähnt. Und teilweise auch an Wham, finde ich. Alles gut produziert, aber auch ein bisschen aus der Zeit gefallen. Das ist dann nun doch eher 90er Nuller so, also frühe Nuller. Vielleicht auch der Grund deswegen oder weswegen ich das alles mit dem ESC in Verbindung bringe, denn da läuft natürlich keine neue, noch unverbrauchte Musik, sondern Musik, die sich bereits bewährt hat, auf das die ZuschauerInnen sie mögen. Egal. Zum Teil halt auch hier und da wieder mit den späten 80ern oder Anfang 90ern wird da so ein bisschen geflirtet. Alles gut, alles schön. Sehr dicht produziert, finde ich. Das ist mir an der einen oder anderen Stelle fast zu dicht, zu komprimiert klingt, aber das soll dann wohl so, denke ich mal. Scheint, als wäre das eher ein Stilmittel, denn irgendwie aus Versehen passiert. Also das soll dann wohl auch so komprimiert klingen. Das wäre dann auch wieder so irgendwie à la 80er. Mir ist das allerdings wieder ein bisschen zu viel Wham und Minogue. So diese Melange ist mir, also für mich ist das auf jeden Fall nicht gemacht, aber ist trotzdem okay. Alles ganz nett, ja doch, aber kein Album, was mich abholt, das muss ich schon ganz ehrlich sagen. Jedenfalls nicht im klassischen Sinne, was ich immer wieder hören wollen würde. Wobei ich zugeben muss, dass ich bei einem Song dieses Ding-Ding-Ding, da dieses Elektro Drum-Ding, das fand ich schon sehr, sehr geil. Ja, da musste ich schon schmunzeln. Cool. Das war schon sehr drollig. Insgesamt will mich das alles nicht so richtig begeistern. Schlecht finde ich es allerdings auch nicht. Was ich gut finde, dass es nur 34 Minuten kurz ist, zumindest bei der normalen Version dieses Albums. Ich habe ja eh das Gefühl, das ist das, was die KünstlerInnen den ProduzentInnen abgerungen haben. Also das, was nicht mehr auf das Album kam, weil die ProduzentInnen zu Recht gesagt haben, nee, komm, lass das mal sein. Das wird dann irgendwie als Deluxe Anniversary Special Rooten Tooten Yippie Yippie Yay Yay Version veröffentlicht. Und so hat man dann diese Songs doch noch veröffentlicht auf irgendeine Weise. Das ist gut für alle, das ist okay. Die kriegen ihre Songs veröffentlicht, die unbedingt veröffentlichen wollen. Ich muss aber nur 34 Minuten davon hören und werde nicht mit langatmigem Quatsch behelligt. Und die Fans, die das wirklich hören wollen, die können das dann ja hören, wenn sie wollen. Also da haben wir alle gewonnen. Insgesamt ein schönes Album für die Tanzfläche, ein okayes Album, teilweise für mich ein bisschen zu dick produziert an der einen oder anderen Stelle. Ja, bleibt also an dieser Stelle eigentlich nur noch das, was wir immer am Ende des jeweiligen Albums machen, nämlich das Ganze zu bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt. Und das machen wir jetzt auch.
Ah, da muss ich mal ganz tief durchatmen. Also ich habe mir in die lange Version auch mal reingehört. 1:20, viel zu viel. Weil ich so Namen erblickte wie Kylie Minogue oder Elton John. Beide Lieder waren fürchterlich.
Ja, ich sag's doch.
Und jetzt kommt es also.
Die Produzenten wissen schon, warum das nicht mit drauf ist.
Ja. Da muss man erstmal hinkriegen, einen Song mit Elton John so richtig kacke zu hinzukriegen. Ja, ich glaube, ich dringe mich durch und vergebe hiermit mein erstes steht seit langem. Zu nervig. Es ist nicht wirklich super schlecht, aber nee. Irgendwann muss ich auch mal hart werden hier. Zwischenzeitlich, kurze Zeit. Ja, das steht.
Ja, ich fand's okay und damit bleibt es bei mir mal wieder beim guten alten Läuft. Also, wir haben gehört Years and Years und das Album Night Call und es gab ein Steht von Freichler und ein Läuft von mir.
Wir wenden uns für unser letztes Segment dem Wein zu.
Ja, endlich. Also.
Endlich. Nein. Wir haben einen hochedlen, natürlich niemals zu saufenden, sondern nur zu süppelnden Pinot Grigio aus den USA, aus Kalifornien. Pinot Grigio, für alle, die sich genauso wenig auskennen wie ich, ist ein Weißwein. In diesem Fall auch wirklich aus 100% dieser Pinot Grigio Traube hergestellt und stammt von der Familie McManus in Kalifornien. Die wohnen oder die bauen an in dem nördlichen Central Valley. Das wird auch als River Junction bezeichnet, weil sich da zwei Flüsse treffen und dadurch entsteht ein eher ausgeglichenes Klima. Die Familie besitzt hier vollständig eigene Rebflächen und bemüht sich um eine hohe Qualität, um die Nutzung modernster technischer Methoden. Also wir haben hier nicht so eine Super-Traditionswinzer, sondern sehr modern. Und der Preis spielt für sie auch eine große Rolle. In diesem Fall auch der Pinot Grigio von 2018, ich glaube, kostet im Moment 7,90 Euro. Also ist wirklich ziemlich günstig für einen hoffentlich guten Wein. Das hören wir gleich. Und wir haben gar keine Angaben dazu, wie das Ganze ausgebaut wurde. Aber er soll frisch und leicht sein. Das sei zu erwarten.
Hier, Dings, ne? Jetzt aber ernsthaft.
Ja?
Bernstein. Heller Bernstein. Es ist der reine helle Bernstein. Doch. Es ist heller Bernstein.
Ja, ja.
Endlich wieder. Er duftet gar. Ach, schön.
Also, weder frisch noch leicht waren gelogen. Das riecht man. Frisch und leicht trifft zu. Und ganz viel Zitrus, wie man sich vorstellen kann. Schon.
Ich rieche Vanille und Birne.
Oh ja, stimmt. Birne, ja, ja.
Ja. Und ein bisschen würzig ist er auch. Ich habe ja schon wieder leichten Rauch, ne?
Echt Rauch? Ich habe gerade eher was Süßes in der Nase, so ein bisschen honigig.
Ja, ja, ja. Sehr gut, Honig, ja. Aber nicht so viel Säure.
Verwunderlich bei so viel Zitrone, aber ja, stimmt in der Nase noch.
So viel nicht. Zitrone? Du hast Zitrone in der Nase, oder?
Ja.
Echt?
Durchaus. Der ist sehr spritzig frisch.
Okay. Ich habe total was Rundes, Weiches, Angenehmes.
Okay. Ist ja noch nicht lange genug im Glas. Oder ist deiner zu lange im Glas?
So eine leichte Süße im Hintergrund. Mhm. Sieht man ja auch in der Farbe, da hat Sonne gekriegt, ne? Mhm. Übrigens, was ich nur empfehlen kann, das sind diese Gabriel-Gläser, ne?
Die sind wirklich sehr gut, habe ich auch in der Hand.
Fantastisch. Aus der Schweiz übrigens kommen die. Mhm. Handgeklöppelt und Mund geblasen, ne? Im wahrsten Sinne des Wortes.
Sehr gut. Ist aber auch eine tolle Form. Das ist halt ein großes Weinglas, aber läuft genau so zu, dass man nicht sich die Nase einklemmt oder so.
Ja, das ist tatsächlich ein Allround-Glas. Das ist für alle Weine. Tatsächlich. Das habe ich deswegen gemacht, unter anderem, damit wir beide aus den gleichen Gläsern trinken.
Ah, gleiches Geschmackserlebnis.
Ja, ja. Oh, ich habe voll Mandarine. Also volles Rohr.
Dann kommt noch ein bisschen Zitrusfrucht dazu.
Ja, die Zitrus will sich mir noch nicht so richtig erschließen, die Zitrusfrucht. Aber Mandarine und Holz und Stuff. Oder Würze halt. Und Honig und Vanille. Schön. Sehr schön. Aber es riecht auf jeden Fall sehr verlockend. Finde ich.
Ja, dann.
Ja, gibt es denn jetzt einen speziellen Trinkdings da aus den USA, wo der herkommt, sowas wie Howdy oder?
Ich glaube in Kalifornien.
Nee, Kalifornien, nee.
Wahrscheinlich einfach Cheers.
Ja, ja. Das denke ich auch.
Ja.
Ja, dann?
Ja.
Cheers.
Tschüss. Also, weiß ja nicht, wie es mit deiner Zitrone ist, aber da ist schon eine Menge Zitrone. Aber auch so ein ganz bisschen Bitterkeit wie von Limette oder so.
Ja, Grapefruit auf der Zunge auf jeden Fall Zitrone. Hm. Hast du recht. Ja. Aber keine Säure. Hm. Also, ja, Zitrone schon, der ist speichelanregend. Mhm. Mm. Ganz sanfte Dings, wie heißt das, Würzigkeit. Schön.
Mhm. Das ist allerdings auch eindeutig eher was für den Sommer oder für Kalifornien.
Ja, ich weiß nicht, der ist sehr, sehr warm und rund, finde ich.
Das ist echt spannend. Also jetzt muss ich die restliche Flasche noch einen Tag stehen lassen. Der hier ist echt total, also spritzig ist vielleicht zu viel gesagt, aber durchaus auch ein bisschen Säure, sehr zitronig.
Ich finde den
luftig, locker so.
Rund. Hm. Was sind das überhaupt? Was ist denn das eigentlich hier? Ach ja, ein Pinot Grigio. Das ist ja auch typisch eigentlich. Der ist ja nicht so knallig wie ein Riesling oder irgendwie so. Das ist ja, oder wie ein Silvaner. Der ist ja, wenn man das jetzt mit unseren Silvanern vergleicht, die wir probiert haben.
Ja, die waren spritzig.
Der ist ja viel, viel gemäßigter. Der ist ja viel. Ich bin natürlich auch darauf geeicht. Das ist natürlich, ne? Für mich ist das nicht sauer. Das ist für mich total angenehm und natürlich schmecke ich auf der Zunge die Zitrone, na klar. Die ist da, das ist ja auch das, was speichelanregend ist. Aber das ist jetzt nicht so eine Säure, die so im Nachhall so da bleibt, finde ich. Das Bittere habe ich eigentlich auch noch nicht. Da muss ich nochmal gucken, ob ich das Bittere nochmal finde. Ich glaube aber eher nicht. Das ist ein ganz angenehmer, das ist eigentlich ein typischer Ami. Ja, wirklich. Also vom Wein her und aus Klischee eigentlich, das ist natürlich Klischee, aber der ist halt, der will niemandem wehtun. Das ist ein Wein, der will gefallen. Der wird nicht zu jedem Essen funktionieren, weil er, glaube ich, vielen Dingen nicht standhält. Was aber nichts macht. Der ist auch dafür, glaube ich, nicht ganz so, außer für so leichte Pasta-Gerichte oder so. Das geht schon ganz gut, glaube ich. Aber ja, das ist schon so ein Wein, den man auch alleine trinken kann, ohne was dazu. Vielleicht so ein bisschen also so Meeresfrüchte, sagt man ja immer so schön, so ein bisschen leichter Fisch oder so. Das wird schon gehen. Mhm. Aber nichts so Dickes, Großes und auch schon so Tomatensauce und so. Ist, glaube ich, schon zu viel.
Mhm.
Für den Wein. Den soll man, glaube ich, für sich alleine trinken und den kann man natürlich im Sommer trinken. Auf dem Balkon kann man, aber auch im Winter, wenn es nicht ganz so warm ist, so wie heute, in der Wohnung genießen, wenn die Heizung aufgedreht ist, finde ich schon. Also holt man sich ein bisschen Frühling ins Haus.
Ja.
Und kriegt davon nicht mal Heuschnupfen, das ist auch schön.
Nee, hoffentlich nicht.
Der Honig ist weg auf der Zunge, ne?
Mhm.
Das ist ein bisschen schade. Stimmt. Mandarinen sind noch da. Oder sagen wir mal, auf der Zunge sind es dann, es ist eher tatsächlich Zitrone. Mit der Würzigkeit. Aber die ist nicht böse, die Zitrone, finde ich. Die ist ganz angenehm. Das ist eine sehr angenehme Zitrone. Sehr angenehmer Wein, sehr angenehm. Also eigentlich in Anführungszeichen so angenehm, dass man schon wieder aufpassen muss, dass man den nicht einfach so so wegtrinkt. So. Der hat einen unheimlichen Trinkfluss. Die Trinkgeschwindigkeit bei diesem Wein ist enorm. Und ich habe den am Donnerstag geöffnet und habe den einmal zum Mittagessen, einmal zum Abendbrot. Genau. Und heute nicht zum Mittag. Und gestern, gestern zum Abendbrot getrunken. Also, der geht schnell weg. Das ist, ein größeres Kompliment kann man Wein ja gar nicht machen. Eigentlich. Ja. Ja, schön.
Wie mit einem Buch, das man nicht mehr weglegt.
So ungefähr, ja.
Ein gutes Kompliment.
Ja. Ich glaube, das passt schon. Das habe ich bei Weißwein ja ganz oft. So im Nachhinein bleibt, die Würze bleibt hinten, finde ich. So im Rachenbereich.
Ja, nicht verkehrt.
Durchaus lecker. Nichtsdestotrotz fand
Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir daraus, ist die große Frage.
Achso, ja. Ich fand meine Silvaner trotzdem komplexer und besser. Meine heißgeliebten. Oder wir hatten ja den Sauvignon Blanc auch, den fand ich auch noch besser. Aber, also weniger als 4 Punkte möchte ich dem auch nicht geben. Also ich glaube, mit 4 Punkten ist er gut dabei.
Da schließe ich mich heute an. Auch von mir bekommt der McManus Pinot Grigio 2018 4 Punkte. Dann haben wir zweimal.
Was kostet der?
Vergeben. 7,90 Euro, glaube ich, die Flasche. Also sehr bezahlbar für so einen Wein.
Toll.
Von der anderen, vom anderen Ende der Welt, muss man ja sagen.
Gut gemacht. McManus. Ja. Sehr gut.
Wir haben probiert einen Pinot Grigio von 2018. Aus der Familie McManus in Kalifornien. Und es gab 4 Punkte von Herrn Martinsen und 4 Punkte von mir.
Und damit sind wir ans Ende dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich haben wir auch beim nächsten Mal wieder 3 Alben und einen Wein für euch.
So ist es. Wir haben die Eels dabei nächste Woche mit Extreme Witchcraft. Wir haben Aurora mit The Gods We Can Touch. Und da sind sie wieder, Talkatronic mit Nie wieder Krieg.
Ja, wieder ist gut. Das hätte schon vor 1,5 bis 2 Jahren rauskommen sollen, das Album.
Ja, aber der Name fällt einfach so häufig in dieser Sendung.
Ja.
Für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es dann noch einen, ich vermute mal einen Weißwein, ein weißes Handgemenge 2020 von Wachter Wiesler. Sehr schön.
So ein toller Name. Außerdem waren wir noch nie in Österreich.
Oh.
Und das müssen wir jetzt auf jeden Fall mal ändern. Das ändern wir in der nächsten Folge auch. Bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.